SRF 2 Kultur.
Was ist nur heiße Luft? Was wird bleiben von all den großen Versprechen? In Deutschland ist Wahlkampf, in einem Monat wird die neue Regierung gewählt und in dieser heißesten Phase bleibt die Wahrheit gelegentlich auf der Strecke. Dem setzt das öffentliche Fernsehen in Deutschland nun etwas entgegen. Auf einer Internetplattform sollen Wahlkampfaussagen geprüft und beurteilt werden, auch mit Hilfe des Publikums. Michael Jarchur.
Es wird nicht nur mit Emotionen gekämpft in Deutschland, sondern auch mit Fakten.
50% der neuen Arbeitsplätze, die junge Leute besetzen, sind heute Leih- und Zeitarbeitsplätze,
klagte hier SPD-Chef Sigmar Gabriel in einer Talkshow vor einem Millionenpublikum. 50%.
Stimmt so gar nicht.
Diese junge Frau heißt Sonja Schünemann. Sie ist Redakteurin des ZDF und hat für den Bundestagswahlkampf das institutionalisierte Faktenchecken nach Deutschland gebracht. In den USA gibt es bereits mehrere Organisationen, die Aussagen von Politikern systematisch auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen und jede Aussage mit einem Urteil versehen. Bei Sigmar Gabriel war das schnell klar. Er hat schamlos getrickst. Auf der Internetseite des sogenannten ZDF-Checks steht jetzt «Stimmt nicht» neben seiner Aussage. Über ein Dutzend andere Aussagen stehen da auch, geprüft und bewertet. Zu ihren Urteilen kommen die ZDF-Journalisten aber nicht alleine.
Es gibt ja ganz viele Menschen da draußen, die sich in einem Thema richtig gut auskennen.
Und diese Menschen machte sich das ZDF zu Komplizen. Crowdsourcing nennt sich das.
Das heißt, wir als journalistisches Team führen den Check durch, öffnen uns aber nach außen, damit genau diese Fachleute von außen uns Input geben können und uns Hinweise geben können und unseren Check somit bereichern können.
Bereichert wurde auch der Check eines der ganz großen Wahlkampfschlager dieses Jahr. Wiederholt vor jedem Mikrofon, jedem Zeitungsjournalisten und jeder Fernsehkamera warben die Grünen bei den Deutschen für ihr Steuermodell.
Guten Abend, Herr Trittin.
Mit einem bemerkenswerten Fakt.
90% der Menschen in Deutschland profitieren von der grünen Einkommensteuerreform, weil sie entlastet werden.
90%, sagte Spitzenkandidat Jürgen Trittin hier, würden mit dem Steuermodell der Grünen sparen. Doch stimmt das wirklich? Die ZDF-Journalisten nahmen die Aussage, stellten sie auf die Internetseite des ZDF-Checks und riefen ihr Publikum dazu auf, den Fakt mit zu überprüfen.
Wir hatten auch am Anfang ein bisschen Bauchweh, weil wir gedacht haben, oh Gott, wir rechnen jetzt das grüne Steuermodell durch. Da kann doch kein Mensch mitsprechen. Und dann hatten wir genau den gegenteiligen Effekt, dass wir merken, je komplizierter ein Thema ist, desto eher beteiligen sich wirklich die Fachleute, die daran Spaß haben.
Einer dieser Fachleute war ein Wikipedianer aus Deutschland, der an fast jedem Artikel zur Einkommensteuer mitgearbeitet hat.
Und der hat super fundiert, super recherchierte Sachen bei uns, uns zugetragen, hat Dinge für uns durchgerechnet, der Mann hat Grafiken erstellt. Also der war im Rechercheprozess eine richtige Stütze.
Er und 250 andere Internetnutzer waren diese Stütze. Eine Stütze für 26 ZDF-Journalisten, die jeden Hinweis nochmal prüften. Das ist viel Aufwand, vor allem für ewig sparende Medienhäuser. Doch ein Aufwand, der bereits etwas bewegt hat.
Wir merken, dass das, was wir tun, auch tatsächlich von den Politikern angenommen wird. Also wir haben zu Beginn des Wahlkampfes gemerkt, dass in Sachen Steuerbelastung und Steuersenkungsversprechen, dass da einige Zahlen durcheinander gingen. Und das haben wir unter die Lupe genommen. Und in den Sommerinterviews, die es jetzt gab, haben die Regierungspolitiker dann auch tatsächlich schon die Zahl benutzt, die wir dann nachher als richtige rausgefunden haben und nicht mehr die Zahlen, die zu Beginn des Wahlkampfes noch im Umlauf waren.
Bisher wurden ein Dutzend Aussagen überprüft. Mehr als zwei Drittel sind falsch. Parteiübergreifend übrigens. Nicht so aber Jürgen Trittins Versprechen, dass mit dem grünen Modell 90% der Steuerzahler in Deutschland sparen würden. Dieses Wahlkampfversprechen gehörte zur wahren Minderheit.
Stimmt oder stimmt's nicht? Ein Faktencheck, die Überprüfung von Politikerversprechen im Wahlkampf, wird nun in deutschen Medien als Versuch gestartet. Und ob es so etwas auch in der Schweiz bräuchte, hat Kulturredaktor Martin Lehmann den Zürcher Soziologen Kurt Imhof gefragt.
Herr Imhof, das Zweite Deutsche Fernsehen hat eine Internetseite lanciert, auf der Aussagen von Politikern während des Wahlkampfs auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden. So etwas gibt es meines Wissens in der Schweiz nicht, weil es Schweizer Politiker mit der Wahrheit viel genauer nehmen als Deutsche.
Selbstverständlich. Das gibt es in der Schweiz nicht, nein, aber es kommt ursprünglich, dieser Faktencheck eigentlich aus dem angelsächsischen Raum, aus dem angelsächsischen Journalismus heraus. In diesem Fall, wie jetzt diesem Faktencheck des ZDF, kontrolliert der Journalismus die Politiker.
Und das passiert in der Schweiz auch oder passiert das nicht?
Es passiert nicht, es passiert auch nicht innerhalb des Journalismus. Wir haben dieses angelsächsische Element in unseren Journalismus nicht übernommen. Und insbesondere sind jetzt durch die Sparbemühungen, die Sparprogramme innerhalb der Redaktionen diese an sich notwendigen Faktenchecks nicht vorhanden.
Sie verstehen, dass ich ein bisschen meine Ehre retten will, Herr Imhof. Ich sage mal, der schweizerische Journalismus, gerade das Pressekorps in Bundesbern, ist so nah an der Politik dran, dass Falschaussagen von Politikern auch ohne institutionalisiertes Fact-Checking entlarvt werden.
Das Fact-Checking bezieht sich nicht nur auf die Aussagen von Politikern, sondern es bezieht sich generell auf die Darstellung von Sachverhalten. Und hierzu gehört natürlich das Faktenchecken zu den wichtigsten Funktionen des Journalismus überhaupt.
Zurück zum ZDF-Faktencheck in Deutschland. Die Situation dort ist ja nicht mit jener in der Schweiz zu vergleichen. Durch die direkte Demokratie und die regelmäßigen Mitsprachemöglichkeiten des Stimmvolks ist doch das Vertrauen in politische Institutionen, auch jenes in die Medien, hier viel größer.
Das Vertrauen in die politischen Institutionen ist größer, das Vertrauen in die Medien ist ebenso schlecht wie im Umfeld, das Vertrauen in die Medien ist tief und ist weiter gesunken. Das heißt, eigentlich würde sich das Faktenchecken auch in der Schweiz sehr gut eignen. Aber generell gehört es zur Aufgabe der Medien eben das, was das politische Personal von sich gibt, aber auch natürlich ökonomische Eliten, auf die Sachverhalte hin zu prüfen.
Und Sie sagen, das wird in der Schweiz nicht ausreichend gemacht?
Nein, diese Kultur ist in der Schweiz bis jetzt nicht übernommen worden, aber es drängt sich im Kern natürlich auf.
Und das ist Martin Lehmann mit den Kulturnachrichten. Sie hören SRF 2 Kultur. Der Umsatz mit dem Verkauf von Büchern in der Schweiz betrug letztes Jahr rund 1 Milliarde Franken, wie in der neuesten Zusammenstellung des Deutschen Börsenvereins nachzulesen ist. Das sind 12% weniger als noch 2007. Der Rückgang dürfte vorab mit der Abschaffung der Preisbindung und dem hohen Frankenkurs zu erklären sein. 2012 wurde in der Schweiz noch jedes zweite Buch in der Buchhandlung gekauft. Der Anteil des Internetbuchhandels ist auf über 22% gestiegen. Das E-Book konnte seinen Anteil zwar weiter erhöhen, liegt aber nach wie vor bei niedrigen 3%. Ganz anders in den USA, dort ist fast jedes vierte verkaufte Buch ein E-Book. Bilden die Steinsäulen von Stonehenge einst einen vollständigen Kreis? Oder sind die großen Lücken, die sich den Besucherinnen und Besuchern präsentieren, von den Erbauern gewollt? Der trockene englische Sommer scheint nun den alten Archäologenstreit entschieden zu haben. Die andauernde Hitze dörrte das Gras Südenglands derart aus, dass auf den Flächen, die sonst mit dichter Vegetation bedeckt sind, Abdrücke archäologischer Spuren zutage traten. Jetzt glaubt man definitiv zu wissen, der Stonehenge-Kreis war ursprünglich komplett. Ella de Groot, die reformierte Pfarrerin von Muri-Gümligen, sei keine Atheistin, sondern erfülle ihren Auftrag, die Bibel in einer neuen Sprache zu verkünden, nach bestem Wissen und Gewissen. Das stellt der Synodalrat, die Kirchenleitung der reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, klar. Ella de Groot hatte in der Sendung Perspektiven auf SRF 2 Kultur Mitte Juli unter anderem gesagt:
Schritt um Schritt kam ich zur Überzeugung, dass die christliche Lehre über Gott von Menschen stammt. Und demzufolge wir kein Kenntnis, kein Wissen haben von Gott. Und dass alles, was wir über Gott sagen, ein Produkt unseres Verstandes ist.
Das Interview hatte zu großen Diskussionen geführt und war auch Thema in ausländischen Zeitungen.
Ins Museum gehen und die Augen schließen. Das Museum of Modern Art in New York lockt zurzeit mit Kunst zum Hören. Mit Soundings Contemporary Scores zeigt das Museum erstmals eine Ausstellung zur Soundart. Sascha Werner hat sich umgehört.
So klingt, was sonst nicht zu hören ist. Nämlich das Liebesgeflüster von Dorschen. Aus 16 Lautsprechern in einem abgedunkelten Raum erklingen die fischigen Koseworte. Die Installation trägt den Titel Ultrafield und stammt von Jana Winderen. Die Norwegerin ist eine der 16 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt, deren Werke das Museum of Modern Art in seiner ersten großen Ausstellung zur zeitgenössischen Tonkunst versammelt hat.
Art practice today is very much about the blurred boundaries.
In der Gegenwartskunst gehe es um das Verwischen von Grenzen, sagt die Kuratorin Barbara London. Das erklärt, weshalb viele der vertretenen Künstler, von denen keiner älter als 50 ist, auch als Komponisten und Musiker tätig sind und sich der Performance ebenso verpflichtet fühlen wie der bildenden Kunst. 59 Glocken und Glöcklein hat Steven Vitiello in New York aufgenommen, die nun im Minutentakt den Skulpturengarten des Museums beschallen und zur vollen Stunde jeweils alle zusammen ertönen. Von Fahrradklingeln bis zur Glocke der New Yorker Börse.
I didn't want it to look like a electronics trade show.
Sie habe eine Ausstellung vermeiden wollen, die wie eine Fachmesse für Elektronik wirke, so Barbara London. Deshalb gibt es Arbeiten wie die Zeichnungen von Marco Fusinato. Der Australier hat eine Note auf einer Partitur des griechischen Avantgarde-Komponisten Yannis Xenakis ausgewählt und von ihr aus Verbindungslinien zu allen übrigen Noten gezogen. Entstanden ist ein schwarzes Netz, das einer Explosion gleicht und wohl auch eine wäre, würden alle diese Noten auf einmal gespielt. Ihre gegenwärtige Popularität verdankt die Tonkunst den Möglichkeiten der modernen Technik. Doch ihre Geschichte beginnt spätestens mit den italienischen Futuristen, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg ein Manifest zur Kunst des Lärms veröffentlichten. Der Dadaist Kurt Schwitters komponierte wenig später seine Ursonate. Anfang der 40er Jahre experimentierte der Komponist und Musikologe Pierre-Henri Schaeffer in Paris als einer der ersten mit aufgezeichneten Tönen. Es kamen John Cage und Fluxus und die 60er und 70er Jahre mit Multimedialisten wie Bruce Nauman, Laurie Anderson, Bill Viola und ihresgleichen. Das akustische Spektakel im Museum of Modern Art versteht sich als Hörprobe der Gegenwart. Was darin erstaunt, ist das Verhältnis von Aufwand und Resultat. Die Beschreibungen der technischen Details einzelner Exponate sind ebenso eindrücklich wie die der Mühen, die manche Künstler auf sich genommen haben, um an ihre Töne zu gelangen. Doch im Staunen darüber erschöpft sich der Effekt der meisten Werke. Mit anderen Worten, dem ganzen Gedöns fehlt es an Nachhall.
Wenn er in die Tasten griff, gab's keinen drin. Cedar Waltons Akkorde, sein Groove haben eine Sogwirkung wie nur wenig andere. Musik, die ihn förmlich hineinzieht. Jetzt ist der Jazzpianist mit diesem eindrücklichen Gravitationsfeld gestorben, wie gestern Abend bekannt geworden ist. Mir gegenüber sitzt Jodo Kess von der Jazzredaktion. Jodo Kess, wie kann man das in Worte fassen? Was macht diese Sogwirkung von Cedar Waltons Spiel aus?
Ja, Cedar Walton, der war einfach mit allen Wassern gewaschen. Er hat in Denver studiert und hat dort auch als sehr junger Mann schon gespielt. Und immer wenn die Größen aus New York in Denver vorbeikamen, hatte er Gelegenheit, die zu hören, mit denen auch mitzuspielen. Eben zum Beispiel ein Koloss wie John Coltrane.
I was lucky to meet all these people. Very great people. Met John Coltrane. Everybody came to Denver, but I would have to meet him. I was playing at the place that they obliged to come after they finished playing.
Die Jazzgrößen aus New York haben also nach ihren Gigs jeweils noch bei der Lokalgröße von damals Cedar Walton vorbeigeschaut. Und so hat Cedar Walton eigentlich quasi aus der Ferne in Denver schon die damalige Szene von New York kennengelernt. Und 1955, als er dann nach New York fuhr mit seinem Auto, kannte er die Szene eigentlich schon mehr oder weniger. Und es ging dann nicht lange, bis er eben mitten im Auge des Hurricane war und mit den Großen dieser Zeit aufzunehmen begann.
So viel also zum Umfeld am Anfang von Cedar Waltons Karriere. Was macht denn jetzt aber sein Spiel so anziehend?
Ja, wir haben schon ein kleines bisschen reingehört. Das ist eine Facette von Cedar Walton. Er hat einfach einen unbestechlichen Vorwärtsdrive, einen glasklaren Anschlag. Und er spielt auch immer sehr klar und verständlich, also wenn er soliert auch. Eigentlich relativ einfach, wenn man genau hinhört. Franz Biffiger, der Berner Pianist und Architekt, ein guter Freund von Cedar Walton, der bringt es so auf den Punkt.
Hochinteressant ist, dass seine Harmonisierungen, wenn man das genau anschaut, öfters sehr einfach sind. Eine einfache Umkehrung oder irgendein Sechstakkord oder irgendetwas. Man denkt, es sei viel mehr und es ist eigentlich gar nicht so viel. Eine wahnsinnige Art, Sachen zu reduzieren und raffiniert aneinander zu bringen.
Es ist also im Grunde eine Reduktion der Mittel oder eine Transparenz, die viel von Cedar Waltons Spiel ausmacht, sodass man ihm einfach gerne zuhört.
Cedar Walton war ein Pianist, der mit allen Großen seiner Zeit gespielt hat. Er war auch als Bandleader sehr viel unterwegs. Jetzt hat er aber nicht nur gespielt, sondern auch Stücke geschrieben.
Und wie? Möglicherweise ist er ebenso sehr Komponist wie Pianist. Er hat viele, viele Nummern geschrieben, die ins Jazz-Repertoire eingegangen sind. Zum Beispiel mit der Band, mit der seine Karriere eigentlich so richtig losgegangen ist, mit den Art Blakey's Jazz Messengers. Da gibt es Stücke wie die Fantasy in D, die als Ugetsu Eingang gefunden hat ins Repertoire der Messengers. Ojos de Rojo oder Bolivia oder das wunderschöne Holy Land. Viele seiner Stücke sind nicht ganz einfach, aber eigentlich sehr angenehm, um darüber zu improvisieren. Und angenehm oder genießbar, so wollte Cedar Walton seine Musik auch haben.
I really try to make sure that it's enjoyable to do and enjoyable to listen to.
Weit draußen auf dem Land, auf abgelegenen Höfen, wo nur selten jemand vorbeikommt, spielen die Krimis der Autorin Andrea Maria Schenkel. Ihr Erstling Tannöd war ein Überraschungserfolg. Das Buch gewann damals den Deutschen Krimipreis und wurde von der Schweizer Regisseurin Bettina Oberli verfilmt. Es folgten weitere düstere Titel wie Kalteis, Bunker oder Finsterau. Und in diesen Tagen erscheint nun ihr jüngstes Werk Täuscher. Literaturredaktorin Lucia Stettler hat es gelesen.
Andrea Maria Schenkel ist immer dann am besten, wenn sie sich auf ihre Stärken besinnt. Das Abbilden eines sozialen Milieus in längst vergangenen Tagen und das Beschreiben von Seelenlandschaften. Meistens sind ihre Charaktere wortkarge Menschen, Leute, die sich nicht so leicht in die Karten schauen lassen. Authentizität ist der Autorin wichtig, sagt sie, und dafür scheut sie auch keinen Aufwand.
Es gehört immer unheimlich viel Recherche auch dazu. Also man liest sich Berichte durch, man liest die Zeitungsartikel aus der Zeit durch, man sieht sich Filme aus der Zeit an. Und dann muss man halt schauen, was man tatsächlich dann von dem ganzen Materialien hernimmt und was nicht.
Meistens widmet sich Andrea Maria Schenkel einem historischen Kriminalfall, den sie vielleicht in einer alten Lokalzeitung entdeckt hat und ergänzt ihn mit eigenen Vorstellungen.
Aber das Fantastische finde ich immer das, oder das, was mich immer so verwundert, das ist immer in meinen Büchern, dass diese Passagen, die absolut reine Fiktion sind, manchmal als Tatsachen wahrgenommen werden. Sehr häufig ist mir dann gesagt worden, ja, aber Sie haben doch da die Protokolle verwendet. Und dann sage ich, nein, eben nicht. Vieles, was ausschaut wie echt, ist nicht echt.
Auch ihr neuester Roman Täuscher weckt den Eindruck, als erzähle die Autorin hier von einem wahren Verbrechen.
Donnerstag, 30. März 1922. Landshut, Neustadt. Klavierlehrerin Clara Ganselmeier. 3.54 Uhr nachmittags.
Am Donnerstagnachmittag haben Zeugen Clara Ganselmeier zum letzten Mal lebend gesehen. Zwei Tage später werden sie und ihre betagte Mutter tot in der Wohnung aufgefunden. Das friedliche Städtchen Landshut steht unter Schock. Wer hatte ein Motiv, diese beiden liebenswürdigen Damen umzubringen? Der Verdacht fällt schon bald auf Hubert Täuscher, den Sohn des reichen Bürstenfabrikanten Täuscher. Hubert hat bei Fräulein Ganselmeier Klavierstunden genommen und ihr auch falsche Hoffnungen gemacht. Er gab vor, sie ernsthaft zu lieben, obwohl er bereits mit einer anderen Frau in München verbandelt war. Was sollte also das Doppelspiel? Hegte er allenfalls finanzielle Absichten, nachdem ihm die Eltern den Geldhahn zugedreht hatten? Aus diesem Stoff webt Andrea Maria Schenkel ihren neuen Roman. Geschickt springt sie zwischen verschiedenen Schauplätzen und Zeiten hin und her und sorgt für eine klare Dramaturgie, indem sie jedes Kapitel wie einen Polizeirapport
genau situiert.
Montag, 10. Juli 1922. Volksgericht Landshut. Erster Verhandlungstag, 10 Uhr vormittags.
Die Spannung der Lektüre lebt nicht primär von der Aufklärung des Verbrechens, sondern vom Atmosphärischen. Wie Andrea Maria Schenkel das Misstrauen der Leute in Landshut oder die knisternde Stimmung vor Gericht schildert, all das ist hohe Schule. Und die Autorin schafft es jeweils auch sprachlich und vom Erzähltempo her, ihr Publikum unmittelbar zu fesseln. Knapp, aber präzis ist ihre Wortwahl, vieles lässt sie zwischen den Zeilen aufblitzen. Andrea Maria Schenkel hat längst ihren eigenen Stil gefunden. Nach Tannöd und Kalteis hat sie mit Täuscher einmal mehr bewiesen, dass sie weit mehr ist als nur eine begabte Kriminalschriftstellerin.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.